Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Heute haben wir eine Sondersendung, die ist geplant. Und mein Gesprächspartner ist der Krautreporter-Chefredakteur Rico Grimm. Hallo Rico.
Hi.
Was haben wir vor 2 Minuten gemacht?
Wir saßen vor deinem Computermonitor und haben uns die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer angehört, die die Wahl zur Vorsitzenden der CDU angenommen hat.
Ja, das war ja schon so ein bisschen ein Krimi. Also heute zumindest bei uns auch hier in Redaktionsräumen alle drauf gestarrt, zwischendurch dumme Kommentare fallen lassen zu den Reden. Es war schon spannend hier. Ne?
Auf jeden Fall. Und wir haben ja heute Morgen nochmal geredet in der Redaktionskonferenz. Ich glaube, es war hier eine saubere Trennung. Wer gewinnt, Merz oder AKK? Also ich hätte gedacht, dass Merz gewinnt.
Mhm. Okay. Hier geht es um den Parteivorsitz. Das ist so ein bisschen synonym mit dem Parteichef. Was genau ist diese Rolle? Was füllt die aus, wenn man überhaupt keine Ahnung hat? Und was sagt, okay, den Krimi habe ich gesehen, aber um was geht's da eigentlich? Kannst du mir das erklären?
Du bist die wichtigste. Normalerweise ist der Vorsitzende, die Vorsitzende, die wichtigste Identifikationsfigur einer Partei. Also nach außen, aber auch nach innen.
Okay.
Das ist enorm wichtig. Das wird immer oft unterschätzt, wenn man über sowas anschaut. So ein Vorsitzender, so eine Vorsitzende, ich bleibe jetzt immer bei der weiblichen Form.
Ja.
So eine Vorsitzende muss in der Lage sein, die verschiedenen Teile der Partei so zusammenzuhalten. Die muss mit denen reden können. Die muss da also auch integrativ wirken. Ne? Mhm. Und weil sie in ihrer einen Person verkörpern muss, was diese Partei so bewegt. Mhm. Und jetzt im Falle der CDU ist es natürlich nochmal besonders, weil die CDU die stärkste Partei Deutschlands ist. Mhm. Und das heißt, wer Vorsitzende der CDU wird, wird sehr wahrscheinlich auch Kanzlerin.
Ah,
das war heute eine kleine Kanzlerwahl.
Okay.
Also es kann natürlich anders kommen. Es kann sein, dass die Grünen an der CDU vorbeiziehen bei der nächsten Wahl. Mhm. Und dann reden wir dann nicht mehr darüber. Aber wenn die CDU bei der nächsten Wahl stärkste Partei wird, wonach es gerade aussieht, dann ist Annegret Kramp-Karrenbauer mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Kanzlerin.
Okay, das wusste ich nicht. Also diesen Zusammenhang, das ist ja fast schon Ursache-Wirkung.
Ja, also es ist kein ehernes Gesetz, ne? Also es gab auch in der Geschichte der CDU und Geschichte anderer Parteien immer Vorfälle, wo der Vorsitzende, die Vorsitzende jemand anderes war als der Kandidat. Am berühmtesten wahrscheinlich 2002, als die CDU-Vorsitzende Angela Merkel nicht Kanzlerkandidatin wurde, sondern Edmund Stoiber aus Bayern.
Okay. Ich meine, wir in der Redaktion, wir saßen jetzt davor, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum ist das so spannend? Was ist da dran, der Krimi? Warum?
Ich muss jetzt mal hier ganz offen sagen, danke, liebe CDU, dass ihr das gemacht habt, dass die sich darauf eingelassen haben. Und das ist auch, also das sage ich jetzt wirklich als Bürger dieses Landes, ne? Als Journalist sowieso super, ne? Diese Geschichte zu haben. Aber dass sie da einfach drei Menschen sich zu einer offenen Wahl gestellt haben, wo völlig unklar war, wie sie ausgeht, und sich ihrer Partei gestellt haben, auch öffentlich mit den Regionalkonferenzen, und gezeigt haben, dass eine Demokratie davon lebt, dass sie einfach unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und auch in einer wirklich echten Wahl man sich da eben entscheiden muss. Ne? Mhm. Ich meine, man darf das auch nicht unterschätzen. Die CDU hat 1973 das letzte Mal so eine Art Wahl gehabt um den CDU-Vorsitz. Ne? Da war der SPD-Vorsitzende Willy Brandt.
Okay.
Das ist also wirklich Ewigkeit, richtig krass eigentlich gewesen, was hier passiert ist. Und ich glaube, für das Land und für die politische Kultur, wie man immer so schön sagt, war das super, weil natürlich sich auch die anderen Parteien fragen müssen, warum sie sich jetzt hier von der CDU die Butter vom Brot nehmen lassen müssen, was innerparteiliche Demokratie angeht. Ne?
Okay. Ich habe mich bisher mit den Persönlichkeiten wenig auseinandergesetzt. Also Merz kam für mich genauso überraschend wie AKK, weil mit Spahn, also wenn du auf Twitter bist, an Spahn kommst du nicht vorbei, selbst wenn du mit Politik nichts zu tun hast. Du kommst nicht dran vorbei, weil du an den Memes nicht vorbeikommst. Und was er geschafft hat, ist permanent in meiner Timeline zu sein. Es sah oft ein bisschen unglücklich aus, weil viele über ihn hergezogen sind, aber er hat es geschafft. Also wie auch immer, sein Header auf Twitter ist auch Hashtag Spahn. Also er lacht auch so ein bisschen drüber, glaube ich. Aber er war ja derjenige, der am wenigsten Chancen hatte heute. Warum? Woran liegt das?
Ich würde jetzt mal sagen, dass viele vermuten, dass er ein Luftikus ist. Ne? Also redet viel, tut wenig.
Ja.
Und dass er einfach dem fehlt noch so ein bisschen die Schwere, die du wahrscheinlich brauchst, wenn du halt so eine 400.000 Mitgliederpartei zusammenführen willst. Mhm. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Also das wären die Gründe, wenn ich CDU-Mitglied wäre und mir Gründe überlegen müsste, was gegen ihn spricht, dann wären es die zwei Sachen.
Okay.
Allerdings, er hat heute eine Rede gehalten und das muss man ihm wirklich lassen. Der hat sich da nicht unterkriegen lassen. Der wusste genau, dass er hier keine Chance hat, aber der hat gesagt, hey, ich bin mit 38 Jungspund und ich kann natürlich auch Umfragen lesen, aber ja, das ändert doch nichts daran, dass wir als Partei ein Problem haben, wenn nicht mehr Leute wie ich in meinem Alter hier nach oben durchdringen können. Und ich finde das auch so herrlich, das hat er auch schon auf den Regionalkonferenzen immer gesagt und da gab es nie Applaus dafür. Irgendwie hat er gesagt, wenn man so zu einem Parteitreffen der CDU geht, das ist halt keine Veranstaltung, wo man unbedingt nochmal hin will. Ne? Mhm. Also, was man sich nochmal geben will. Mhm. Und da legt er schon den Finger in die richtige Wunde, was so Parteipolitik angeht.
Okay. Du hast gerade was Spannendes gesagt. Wenn du CDU-Mitglied wärst, wen hättest du denn gewählt? Hast du einen Favoriten gehabt?
Nee, tatsächlich echt. Gar also nicht. Ich hätte nicht Spahn gewählt. Ich hätte mich dann auch zwischen AKK und Merz entscheiden müssen. Mhm. Also für mir ist es insofern ein bisschen fremd. Ich kann da gar keine will auch gar keine hypothetische Aussage da treffen, weil mir diese Partei in ihrem Wesen und Kern, also ich verstehe manchmal nicht genau, wie sie ticken. Das gebe ich offen zu.
Okay.
Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist. Das liegt zum einen, glaube ich, auch daran, dass ich mit diesem rheinisch geprägten westdeutschen Konservatismus nicht so oft in Berührung kam, so auch in meiner Jugend nicht. Ne? Also ich kenne das erste aktive CDU-Mitglied in meinem Leben habe ich getroffen, als ich 19 war oder so, 20. Ne?
Ja, ja.
Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass ich einfach nicht weiß, das haben sie zwar heute immer wieder betont, was so dieser Wesenskern des modernen Konservatismus eigentlich sein soll. Was ist das denn? Also wofür stehen die denn? Ne? Die sagen dann immer innere Sicherheit und starker Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft. Aber das sind natürlich Formeln, die sich die CDU seit 60, 70 Jahren immer wieder um die Ohren schlägt. Und ich bin mir nicht sicher, dass das reicht. Also bin mir nicht sicher, dass das noch genug zu tun hat mit der Welt, in der wir leben.
Ja, also ich meine, ich fand es interessant. Wir haben ja, du hast ja in der Gruppe, in der KR-Recherchegruppe, hast du einen Link gepostet zu diesem Video, also zur Live-Übertragung. Und dann haben wir gemeinsam geguckt. Und dann fielen da immer so Kommentare, so von dir oder von Bent, unserem Bildungsreporter, der dann immer gesagt hat, okay, jetzt hat sie das gesagt. Und jetzt hat er das gesagt. Bedeutet, bei mir ging es komplett vorbei, weil es hat mir gar nichts. Also ich kann mit nichts anfangen. Also wenn da solche Schlagworte wie innere Sicherheit und freie Marktwirtschaft und das ist für mich so bla bla, geht
das sind Codes
an mir vorbei.
Martin, das sind Codes.
Ja, und die verstehe ich nicht, an die komme ich nicht ran.
Das waren ja natürlich, heute Zielgruppe war ja natürlich nicht Deutschland, sondern die 1001 Menschen, die in dem Saal saßen. Mhm. Und der Merz, was der da so abgespult hat an Themen. Ich meine, der hatte zwei, drei gute Momente, die clever waren und originell waren. Mhm. Aber ansonsten, das hättest du halt gebunden, könntest du das verkaufen als Enzyklopädie des modernen Konservatismus.
Okay.
Um die Jahrtausendwende, so, ne? Oder des Konservatismus.
Okay. So. Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist ja schon echt fast ein Zungenbrecher, hat den Vorsitz jetzt für sich gewonnen. Und jetzt stellt sich mir eine Frage. Ich kenne diese Frau kaum. Ganz ehrlich, ich habe zwar immer mal wieder was gelesen, aber ich hab gar keine Ahnung von ihr. Kannst du mir so ein bisschen ein Bild zeichnen, wer das ist, aus deiner Perspektive?
Sie kommt aus dem Saarland. Sie hat sehr viel praktische politische Erfahrung, weil sie Ministerin war und Ministerpräsidentin. Mhm. Sie ist gesellschaftlich konservativer als Angela Merkel. Also sie ist nicht ganz so liberal, versteht aber, dass die CDU und auch Deutschland heute anders sind als noch vor 10 Jahren oder so. Mhm. Ne? Also es gibt die Partei ist einen Weg in die Moderne gegangen unter dem Vorsitz von Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer ist diesen Weg aktiv mitgegangen. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Ne? Also sie gehört zu dieser Generation von, sie ist auch jünger, ich glaube, was ist sie, 15, 16 Jahre jünger als Angela Merkel, also so zu dieser Nachfolgergeneration, die sich durchaus auch als Verwalterin dieses Erbes versteht. Mhm. Nicht 100%, ne? Also sie hat heute auch so Absetzbewegungen drin gehabt zu Angela Merkel. Sie ist nicht Angela Merkels Mädchen oder sowas, überhaupt nicht. Mhm. Aber sie ist jetzt keine, die wie Merz zum Beispiel gefordert hat, dass man die CDU komplett neu ausrichten müsse, also auf andere Themen auch und nicht mehr so viel Wert legen solle auf irgendwie die urbanen, liberalen Wählerschichten.
Mhm. Okay. Ja, ich erinnere mich, das Erste, was du gesagt hast, als das Ergebnis verkündet wurde, war, da freut sich die AfD. Und ich habe dich gefragt, warum? Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären?
Weil die AfD, also Merz im Westen, hätte der AfD Stimmen genommen. Also weil viele, die enttäuscht waren von Angela Merkels CDU, auch zur AfD gegangen sind. Manche gingen gar nicht mehr wählen, aber sie sind auch zur AfD gegangen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nur ein Grund ist. Mhm. Und da hätte Merz durchaus bei diesen Leuten punkten können, weil er ist marktliberal, er betont innere Sicherheit, er steht für einen sehr reinen, sehr ernsten Konservatismus und er ist halt auch qua Habitus, ne? Also das ist, wie gesagt, so ein 2-Meter-Mann, kommt aus dem Sauerland, war irgendwie in der Wirtschaft tätig. Also der ist durchaus anschlussfähig für enttäuschte CDU-Wähler. Also Wähler, die sich abgewandt haben von der CDU, weil sie ihnen nicht mehr konservativ genug waren. AKK wiederum ist das nicht in diesem Maße. Und das ist das Interessante, das ist die große Frage. Also die nächsten Monate werden super spannend, wie AKK damit umgehen wird, dass sie mit der AfD umgehen wird. Ne? Mhm. Sie verweist dann immer und sagt, hey, im Saarland habe ich die klein gehalten. Man hat sie auch dann ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis dort geholt. Was nie jemand dazu sagt, es waren auch ein bisschen besondere Umstände im Saarland, weil, und das Saarland ist auch nicht Deutschland, ne? Und es ist auch nicht der Osten Deutschlands, so, wo du eben anders auch agieren musst. Und ich glaube, für die AfD ist es strategisch einfacher, eine AKK anzugreifen als einen Friedrich Merz. Jedenfalls im Westen. Mhm. Im Osten wäre es auch bei Merz einfach gewesen, weil du sagst einfach hier Amerika-Freund, Transatlantiker, Kapitalist und das sind dann schon so Schlagwörter, wo du ansitzen kannst.
Okay. Ja, bei diesem Parteitag ist immer mal wieder gefallen, dass das C wichtig ist, das Christliche. Und da höre ich natürlich hin. Was fällt dir dazu ein?
Warum hörst du da hin?
Ich war mal Christ, das ist das eine. Und ich halte es so ein bisschen für, ich weiß nicht, das C, das könnte auch alles andere sein. Also für mich hat die Partei nichts mit dem Christentum an sich zu tun und auch nichts mit vermeintlich christlichen Werten. Das steht ja auch noch aus, was das überhaupt ist. Ja, aber das Christlich steht für mich, wenn dann, für ein konservatives Weltbild. Wenn dann dafür, aber nicht für irgendwelche Werte, die irgendwie im Christentum groß sind. So, Frage an dich, was ist das, was macht es mit dir? Findest du, das hat da einen Wert oder ist es völlig wertfrei mittlerweile?
Ja, also das ist halt so ein bisschen wie das Arbeiter, ne, Ding bei der SPD. Die CDU hat sich heute vor ihrem Parteitag in Hamburg zu einem ökumenischen Gottesdienst getroffen. Das gehört halt zur Folklore, also so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht, ich glaube nicht, dass 1001 Delegierte heute im Saal da in Hamburg überzeugte Christen waren. Aber das ist auch nicht so wichtig, dass das jetzt praktizierende Christen sind, die so jeden Sonntag beten gehen in die Kirche, sondern das ist so ein Leitfaden, ne? So ein Leitbild. Und so eine Partei hat ja eine Geschichte und tatsächlich sind die Vorgängerparteien der CDU vom Zweiten Weltkrieg waren katholische Parteien, protestantische Parteien, bei denen wirklich noch aktive Religionspraktiker wirklich Mitglied waren. Mhm. Und aus denen heraus hat sich ja die CDU entwickelt. Mhm. Empfehle ich sehr Christian Gesellmanns Text, der das ja mal sich auf die Spuren der CDU gemacht hat. Der hat das sehr gut beschrieben. Und das heißt, wenn heute dieses C, das hat ja AKK auch sehr oft gemacht, hat gesagt, das C ist wichtig, wir müssen dafür kämpfen, da stehen Werte dahinter, und das genau zu benennen, dann ist das einfach auch wieder so ein Gruppenidentifikationssymbol, das allerdings auch konkrete Politik bewirkt. Nämlich zum Beispiel in der Frage Abtreibung. Ne? Da gab es ja auch den einen Typen, der auch das Wort, das Framing sehr stark geframed wurde, Lebensschutz benutzt hat.
Der ältere Herr, ne?
Ja, und der war garantiert aus der Anti-Abtreibungsbewegung, weil sonst hätte er dieses Wort nicht benutzt. Und da haben ja alle drei gesagt, also so wie es jetzt ist schon okay, aber man muss da jetzt auch nicht viel das noch stärker liberalisieren. Und das begründet sich aus diesem Christlich heraus natürlich.
Okay. Ja, jetzt ist so ein bisschen die CDU so ein bisschen auch wieder in aller Munde. Und ich erinnere mich an unseren letzten Podcast. Da haben wir über den Verdienst von dem Herrn Seehofer gesprochen und darüber, wie ja, Parteien an sich ein Stück weit an Wert und auch an Macht verlieren. Das fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Bin ich da fehlgeleitet?
Ich glaube, das liegt tatsächlich bloß an den Schlagzeilen. Also das haben ja heute alle drei gesagt in ihren Bewerbungsreden, dass sie die CDU wieder zurückführen wollen in die Mitte zur Volkspartei, wirklich ohne Wenn und Aber machen wollen. 40% halte ich. Ich gehe hier eine Wette ein. Die CDU wird in ihrer Geschichte keine 40% mehr holen.
Okay, Abwärtstrend. Der ist nicht aufzuhalten.
Der ist nicht aufzuhalten. Also sie kann das vielleicht stabilisieren. Sie kann es schaffen, sich bei 30% irgendwie einzuhaken. Das Ding ist, diese Bindungskraft, dass sie die Volksparteien so wenig Bindungskraft haben oder immer mehr verlieren, liegt ja nicht an einzelnen Vorsitzenden. Das kann mal eine Rolle spielen, aber das ist so ein Megatrend, der 20, 30 Jahre andauert schon und da auch begann, so, ne? Weil einfach auch gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, wo du nicht mit Dingen, die du als Vorsitzende in 2 Jahren tun kannst, gegensteuern kannst. Ne? Das ist völlig utopisch. Das heißt, das ist natürlich wichtig, so eine Wahl zum Parteivorsitzenden, weil es auch um die Kanzlerschaft geht. Aber wer hatte das gesagt? Merz war das. Der hat gesagt, die CDU soll das letzte Einhorn werden Europas, das es noch schafft, als konservative Partei wirklich zu existieren in der Mitte einer Gesellschaft. Nee. Also Merkel hat ihre Erfolge ja auch nur um den Preis errungen, dass sie die einfach so viele konservative Sachen abgeräumt hat.
Ja.
Ne, die der CDU heilig waren und die es erst ermöglicht haben, dass andere Wählerschichten dazukamen und diese Partei für wählbar hielten. Ne? Also eine Partei, die sich ohne Wenn und Aber für Atomkraft einsetzt, für eine Wehrpflicht einsetzt, gegen Abtreibung engagiert oder so, die ist halt nicht vermittelbar in vielen Großstädten, ne? Und auch nicht bei vielen Frauen und so weiter.
Was ist denn vermittelbar?
Kommt drauf an. Also wen will man denn erreichen? Das ist ja die Frage, ne? Also wo willst du hin?
Naja, die aktuelle Wählerschaft der CDU, die wandert ja. Also wenn sie nicht bei der CDU bleibt und du sagst Abwärtstrend, dann wandern die in Richtungen. Und aktuell, wir haben es ja schon genannt, ist die AfD eine Richtung, in die die Menschen ziehen. Ist es genauso unaufhaltbar?
Nee, nicht unbedingt. Allerdings wird auch die AfD nicht verschwinden. Ne? Also das halte ich auch für ein bisschen utopisch zu glauben, dass jetzt, wie sind die Umfragen, 13-14%, manche der Wähler der AfD sind wirklich überzeugte Anhänger geworden in den letzten Jahren. Ja. Die waren vielleicht mal früher Teil des CDU-Lagers, aber sind dann längst ausgeschert und haben gebrochen mit dieser Partei. Das ist wie mit vielen jetzigen Wählern der Linkspartei, die auch nie wieder Sozialdemokraten wählen würden, weil die Agenda 2010 einfach nicht verzeihen. Und sowas ähnliches, eine ähnliche Rolle wird die Flüchtlingspolitik in dem Erzählen über die CDU spielen. Ne? Also das wird in den nächsten Jahren in den Kommentarspalten immer wieder auftauchen. Dieses Motiv. Ja, selbst wenn die AKK jetzt vieles richtig macht und nach so die konservative Ecke ins Boot holen kann, wird in den Kommentarspalten immer wieder zu lesen sein und auch was die CDU damals gemacht hat unter Merkel, das ist einfach, kann man nicht verzeihen und eigentlich ist die Politik heute immer noch dieselbe. Selbst wenn sie eine andere ist. Also das war so eine für die CDU eine sehr, sehr einschneidende Politikerfahrung, sag ich mal.
Ja,
und euphemistisch formuliert.
Und ist aber auch für die AfD permanent das Argument. Also ich kann mir nur an den Kopf greifen, dass dieses Argument immer noch zieht.
Ja.
Also weil einfach sehr viel weniger Menschen nach Deutschland kommen wie eben 2015.
Ja, da geht es um eine prinzipielle Sache. Da geht es nicht um pragmatische Fragen. Da geht es um Identität, um die Frage, wer wir sind, was es heißt, in Deutschland zu leben etc. Das sind so riesige Fragen, deswegen diskutiert man die auch heute immer noch. Und das sind ja auch, guck doch mal, was wir diskutieren. Das hatten wir ja schon bei unserem letzten Treffen. Das sind doch symbolische Sachen. Da geht es ja nicht um pragmatische Auswirkungen.
Ja.
Deswegen werden die auch mit so viel Wut und Emotionen geführt, eben weil es symbolische Sachen sind, weil man entweder gewinnt oder verliert. Ne? Entweder man akzeptiert das Symbol oder man akzeptiert es nicht. Es gibt keine in der Mitte. Wir suchen uns ein neues Symbol oder so. Was aber eigentlich wichtig ist, wichtiger als bei diesem AfD-Ding, worüber jetzt schon so viel geredet ist, dass wir diese Verschiebung auch erleben halt zu den Grünen hin. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die AfD, die gewinnt, mhm, und auf der anderen Seite die Grünen, die gewinnen. Und beide ziehen, mhm, von den ehemaligen Volksparteien SPD und CDU. Beide, mhm, ziehen von den jeweiligen Parteien. Ne? Mhm. Die ziehen verschiedene Milieus. Mhm. Die Grünen ziehen eher die bürgerlichen Milieus der Großstädte in Deutschland, die ein bisschen liberaler gesinnt sind. Mhm. Die AfD zieht eher so das Kleinbürgertum, das eher in den kleineren Städten wohnt oder in den Vorstädten und das nicht ganz so gut bezahlte Jobs hat und vielleicht andere Bildungsabschlüsse. Das zieht die AfD. Zieht aber auch, okay, das war ne falsche Beschreibung, ich will ja nicht wieder in dieses Narrativ einhauen, sie zieht aber auch echte Hardcore-Konservative, in der CDU nennt man das Wertkonservative, die enttäuscht sind von der Liberalität der CDU. So. Ja. Sehr holzschnittartig war das jetzt gerade beschrieben. Und das ist der größere Trend, der größere Zusammenhang, den wir erleben. Und deswegen ich halt nicht glaube, dass ein einzelner Vorsitzender daran etwas ändern kann, weil sich in dem Parteiensystem Dinge widerspiegeln, die in der Gesellschaft schon längst abgelaufen sind.
Ja.
Naja, also du hast jetzt, wir erleben jetzt eine Situation, wo wir vielleicht, je nachdem wie die Wahlergebnisse sind, bald wieder immer wieder vier Koalitionen haben könnten. Mhm. Jamaika, also Schwarz-Grün-Gelb, vielleicht Schwarz-Grün, je nachdem nach den Wahlergebnissen, Schwarz-Rot. Mhm. Und Rot-Rot-Grün, wenn sich da ein bisschen was ändert an den Wahlergebnissen und die Parteien aufeinander zugehen. Aber das sind so theoretische Möglichkeiten. Mhm. Früher hatten wir in der Bundesrepublik zwei Koalitionen, Schwarz-Gelb, Rot-Gelb. Mhm. So, kamen die Grünen dazu, dann hat es 20 Jahre gedauert, bis das erste Mal Rot-Grün regierte. Und jetzt wird es nochmal vervielfältigt. Mhm. Das heißt, mittelfristig glaube ich, dass ich, die CDU wird wahrscheinlich weiterhin stärkste Kraft bleiben, könnte von den Grünen so überholt werden, je nachdem, wie die sich so auch in sozialen Fragen anstellen und was gerade so ökologisch passiert. Mhm. Aber wir werden vier Parteien haben, die alle miteinander koalieren können und immer jeweils die nächsten Regierungen stellen. Die AfD und die Linkspartei außen vor, soweit die Linkspartei sich nicht weiterentwickelt.
Okay. Ja. Ich will noch kurz ein bisschen zu Annegret AKK. Ich sage einfach AKK.
Martin, weißt du, was die eine Frage gewesen wäre, die ich AKK gerne gestellt hätte in einem Interview? Hm. Sie wurde ja alles gefragt, aber nicht das. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie das nicht stört, dass man bei der Abkürzung ihres Namens wahlweise an ein Atomkraftwerk oder an eine Kalaschnikow denkt. Motto, wir reden jetzt hier mal über ernsthafte Dinge. Frau Kramp-Karrenbauer.
Okay, bevor ich hier vom Stuhl falle. Also von außen gesehen, für mich ist Politik ein großes Fragezeichen. Aber wenn ich mich so mit dir unterhalte, dann klingt es so ein bisschen so, als ob das jetzt gar kein großer Unterschied wäre, ob das jetzt Merz gewonnen hätte oder AKK.
Was?
Ist das richtig oder ist das falsch?
Ich hoffe, ich habe diesen Eindruck nicht erweckt. Wenn ich diesen Eindruck erweckt habe, dann will ich mich mit Nachdruck dagegen stemmen. Natürlich macht das einen Unterschied, weil Merz einfach ein anderer Typ ist, andere Politik macht, anderen Stil hat als AKK. Mhm. Also wir hingen jetzt in den Archiven drin. Also der Merz, das ist so eine, der macht Ansagen, der fordert Gefolgschaft ein, der polarisiert, der kann sehr, sehr gut reden, was AKK jetzt nicht kann unbedingt, wenn er das denn will. Mhm. Der ist, dem sind andere Themen wichtig als ihr. Ich glaube, unter Kramp-Karrenbauer wird die CDU tendenziell weiter in die Richtung gehen, in die sie schon geht. Aber jetzt ist nur ein Bauchgefühl. Ich kann das nur mit so Anekdoten begründen. Mhm. Ich glaube, die Kramp-Karrenbauer ist konservativer, als viele denken. Also die ist auch ruchloser als Merkel zum Beispiel. Nicht ruchloser, aber sie ist eher bereit, auch mal so nach rechts zu blinken, als es Merkel war. Merkel hat er ja immer kategorisch zugemacht. Ja. Immer.
Ja.
Die hat sich niemals, außer in ihren ganz krassen Anfangsjahren, wo sie überzeugte Neoliberale war, davon locken lassen, rechts außen irgendwie Stimmen einzufangen. Und ich glaube, Kramp-Karrenbauer, das hatte sich schon im Wahlkampf um saarländische Ministerpräsidentenamt gezeigt, macht das. Also sie hat damals zum Beispiel gesagt, Erdogan darf im Saarland keinen Wahlkampfauftritt haben, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Das war natürlich die reinste Show. Erdogan wollte im Saarland überhaupt keinen Wahlkampfauftritt haben.
Ja.
Und trotzdem schließt sie das schon mal aus. Ja, ne? Ja, Dass dann zufälligerweise vier Tage später gewählt wird, steht nicht in direkten Zusammenhang mit dem Ausschließen dieses nicht existenten Gedankens. Mhm. Also sowas tut sie schon auch mal, ne? Und diese Betonung des Cs auch, dass sie das auch zu einem Kernstück ihrer Reden auf den Regionalkonferenzen gemacht hat, sollte man auch nicht einfach beiseite wischen.
Ja.
Ne? Also Merz hat das nicht gemacht. Spahn hat das auch nicht gemacht. Und das ist eine bewusste Entscheidung, ob man sich nun in die Tradition der christlichen Flügel der CDU stellt oder nicht.
Okay. Und wie ist es jetzt mit den anderen beiden? Sind die erstmal jetzt weg von der Fläche oder nicht?
Es gab ja, schwer zu sagen. Es gab ja diesen schönen Moment für die Jüngeren. Friedrich Merz hat mal vorgeschlagen oder gesagt, in Deutschland muss man in der Lage sein, seine Steuerlast auf einem Bierdeckel ausrechnen zu können. Die sogenannte Bierdeckelreform. Du guckst mich so ausdruckslos an. Hältst du das etwa nicht für einen guten Vorschlag? Ich muss sagen, ich finde den Vorschlag tendenziell richtig. Er wird da übrigens auch immer wieder falsch zitiert. Er hat nicht gesagt, dass er seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen können muss, sondern man soll einfach ausrechnen können, grob, wie viel man zahlen muss.
Ja.
So, erste Regionalkonferenz, gefragt nach diesem Konzept oder danach, was Merz noch tun könne. Und dann hat AKK dann mit einem durchaus spöttischen Lachen gesagt, dass der Friedrich Merz hoffentlich der CDU erhalten bleibt, weil dann wird aus diesem Bierdeckel vielleicht eine App. Okay. Und tatsächlich gab es viele in der CDU, die sich wünschen, dass Merz bleibt und Spahn sowieso, ne? Der ist auch so jung, also der ist Bundesgesundheitsminister. Aber bei Merz hat die Frage, ob der nicht jetzt einfach wieder zurückgeht in die Wirtschaft,
ja.
3-4 Jahre Aufsichtsratschef und dann seinen Ruhestand genießt. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe, die andere spannende Frage, also die zweite spannende Frage. Was macht Friedrich Merz? Der ist so ein absoluter Typ. Und für den war das, wenn ich das richtig einschätze, war das jetzt auch so ein Ding, jetzt oder nie, ne? Der ist ja wieder so wie Kai aus der Kiste gesprungen gekommen, auf den ersten Blick. Natürlich war das zwar aber alles vorbereitet, der hat auf diesen Moment gewartet. 29 Minuten, nachdem Angela Merkel ihren Rücktritt vom CDU-Vorsitz erklärt hat, kam die Meldung bei der Bild, er tritt an. Ne, das war quasi alles schon vorbereitet. Der hat aber auch schon nach Brüssel gereist vorher, um mal so ein bisschen so abzuhorchen, wie so die Stimmung ist. Mit Schäuble hatte er gesprochen während der Flüchtlingskrise, ob nicht Schäuble Kanzler werden soll und Friedrich Merz zurückkommt, etc. Also, für den war das so von etwas längerer Hand geplanter Auftritt. Und jetzt hat das halt nicht geklappt.
Also mich hat es sofort so ein bisschen an diesen Schulz-Moment erinnert.
Ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht gewählt wurde.
Ja.
Weil wir hätten jetzt sehr schön darüber sprechen können, wie das so ist, Sex mit der Ex zu haben oder Sex mit dem Ex zu haben. Weil das ist meines Erachtens die eine Metapher, die bei Friedrich Merz und der CDU gepasst hätte. Weil der kam so Kai aus der Kiste mäßig rausgesprungen, in einem Moment, wo die Partei zutiefst verunsichert war durch die AfD und den Rücktritt der langjährigen Vorsitzenden. Und dann haben sich halt viele erinnert, dass der Typ ja eigentlich ganz dufte war. Ja. Ne? Was alle vergessen haben, waren die Details, so was der eigentlich genau wollte, wie der damals Politik gemacht hat und was natürlich auch keiner wusste, ist, ob der sich verändert hat und wer er heute ist. Und inwiefern der CDU das schadet, wie er damals war und wie er heute ist. Also.
Bleibt spannend. Also er ist nicht weg vom Fenster. So kann man es nicht sagen.
Nee, es ist seine Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass wenn er wollte, könnte er eine große und wichtige Rolle einnehmen in der CDU. Also, also der wird jetzt nicht Generalsekretär werden. Das glaube ich nicht. Das macht ein Friedrich Merz nicht. Weil das sehr viel Kärntnerarbeit ist und du immer Attacke reiten musst und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel, wenn mal ein neuer Minister gesucht wird in der Regierung, dass er da in Frage käme, oder wenn da halt mal ein bisschen so Schach gespielt werden muss, eine Figur rutscht woanders, wie das immer so ist, weil ein Amt frei wird, dass er da durchaus von AKK angerufen wird. Wenn die beiden, und das weiß man nicht, wenn die beiden in den letzten Wochen, wo sie ja sehr viel Zeit miteinander verbracht haben auf den Regionalkonferenzen, eine gemeinsame Ebene gefunden haben. Mhm. Also das wäre ja bei Merz und Merkel dann eine Katastrophe geworden. Die haben sich ja kaum, manche sprechen von Hass bei Merz gegenüber Merkel, bei Merkel gegenüber Merz, weiß ich nicht. Davon hängt es ab, ob die beiden zueinander finden.
War vorhin auch ein schöner Moment, ne? Als Merkel dann direkt auf AKK zugegangen ist und dem einen Arm genommen hat. Ja. Da habe ich direkt gesagt, das will ich als Foto haben, weil das halt vieles auch ausgedrückt hat. Ne?
Definitiv, da war jemand erleichtert.
Zum Schluss kannst du ein bisschen was dazu sagen, dass es die CDU jetzt zum zweiten Mal oder in vorderer Reihe eben eine Frau hat. Ne? Hat es irgendeine Relevanz? Sagt das irgendwas? Kann man damit, kann man da irgendwie, kannst du dazu was sagen oder spielt es nicht wirklich eine Rolle? Geht es hier nicht?
Ich glaube tatsächlich, der alleinige Fakt, dass die CDU zum zweiten Mal hintereinander eine Frau gewählt hat, ist ein Grund dafür, nicht darüber zu sprechen.
Ja.
Also, weißt du, verstehst du, was ich meine, ne?
Ja.
Also, wir sind jetzt, unter Merkel ja schon, ist das ja so krass normal geworden, aber jetzt haben wir hier hoffentlich eine Verselbstständigung der Normalität. Das ist richtig gutes Deutsch. Eine Verselbstständigung der Normalität einer weiblichen Führungsspitze. Gott schenkt mir Verben. Dass wir einfach, also es ist natürlich, die Frauen in der CDU haben natürlich mehrheitlich AKK gewählt,
ja,
weil die auch schon Merkels, die waren immer treue Merkel-Anhänger.
Mhm.
Was jetzt aufgefallen ist, das hat auf Twitter jemand geschrieben, nee, weiß man natürlich nicht, ne? Aber die ersten Frager, nachdem die ihre Bewerbungsreden gehalten haben, waren alles Frauen und es waren alles Fragerinnen und die Fragen gingen alle an AKK.
Ah.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauenunion sich da ein bisschen abgesprochen hat und wir besetzen hier mal die ersten Fragerunden und helfen ihr so noch ein bisschen, ganz klein wenig, macht natürlich nicht einen riesen Unterschied, glaube ich.
Ja.
Ja, also die sind traditionell hinter also die stehen weiter hinter AKK, glaube ich.
Gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde voll gemacht.
Martin, über eine Sache müssen wir noch reden, und zwar über Angela Merkels Abtritt.
Bitteschön.
Das muss man, muss man auch nochmal sagen, jetzt, ich habe am Anfang den Podcast begonnen mit einem Lob für die CDU und man muss auch sagen, was Merkel da heute getan hat, ist auch nicht normal, ne? Also so eine Rede zu halten, so eine sachliche, unpathetische Rede zu halten, wenn du 18 Jahre eine Partei geführt hast.
Mhm.
Also man kann, ich glaube, es hätte ihr sogar niemand übel genommen, hätte sie ihre eigenen Erfolge mal ein bisschen gefeiert, ne? Die ja durchaus auch da waren so und sich noch ein bisschen in ihrem eigenen Sonnenlicht gesonnt. Fand ich, sie hat auch Tränen in den Augen gehabt und so. Also man hat schon gemerkt, dass hier jemand abtritt, der einen anderen Politikstil hatte, als man ihn gemeinhin annimmt, wenn man so ein krasses, hartes, zynisches Weltbild hat.
Ja, also ich meine, ich erinnere mich noch als junger Teenager, die Kohl-Ära, die ging so lange und das war so unaushaltbar. Ja. Das war, da hast du wirklich
die gewartet. Katastrophe,
Alter. Also ich habe mich ja einen Scheiß für Politik interessiert, aber es mir wirklich egal war. Aber selbst das habe ich gespürt.
Ja.
Das hat so zu meiner Jugend dazugehört.
Ja.
Das ist bei Merkel nicht der Fall. Mhm. Also das empfinde ich da nicht. Das ist so, dass man sich so herbeisehnt, dass da jetzt ein Wechsel kommt, haben wir in dem Fall nicht.
Mhm. Das lag auch daran, weil sie nicht so ostentativ sich breit gemacht hat. Ne? Also die hat sich natürlich breit gemacht. Sie ist Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende gewesen.
Ja.
Aber nicht so ostentativ. Und also guck dir doch mal an, was der Seehofer. Das ist ja ein Trauerspiel im Vergleich. Also mit wie wenig politischem Fingerspitzengefühl er agiert und aber auch mit wie wenig. Also das ist dann halt einfach tragisch auch so. Das sind ja, Horst Seehofer, der ist, man muss jetzt auch wirklich nicht diese Leute in den Himmel heben, aber das sind trotzdem Menschen, die in die Politik gegangen sind, die wirklich viel gearbeitet haben, für ihre Parteien viel getan haben, für ihre Wähler viel getan haben, für das Land viel getan haben.
Ja.
Und wenn das dann in so einen wirklich ein bisschen würdelosen Kampf ausarten muss, so cool ist es nicht.
Ach, stillos.
Ja. Ja. Ich meine, es ist auch normal so ein bisschen, ich will das nicht verurteilen, aber es ist schöner, wenn es nicht passiert, glaube ich, auch für den Wähler.
Gut, ja, wir haben jetzt heute eine Sonderausgabe des Podcasts gemacht. Normalerweise spreche ich mit meinen Gästen über deren Artikel und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal Werbung machen. Ich weiß von den Zahlen, dass 60% von euch Hörerinnen und Hörern den Podcast bis zum Schluss hört und das ist echt für mich ein krasses Lob. Ich bin total platt, jedes Mal, wenn ich mir das vor Augen halte, weil unser Podcast geht teilweise eine ganze Stunde. Krautreporter lebt ohne Werbung, aber ich bin der Einzige, der Werbung machen darf. Ich mache Werbung für Krautreporter, nämlich Krautreporter lebt von Menschen, die sagen, das ist mir was wert. Ich möchte diesem Ansatz des Journalismus beisteuern. Ich möchte euch unterstützen. Und an der Stelle empfehle ich allen, die jetzt Krautreporter nur vom Podcast hören, guckt mal auf die Seite, schaut mal rein. Und wenn ihr Bock habt, schließt ein Abo ab.
Und zwar, jetzt mache ich Werbung.
Come on.
Für Gabriel Jorans Klassiktext.
Mhm.
Also wir hatten diese Woche einen Text über Spahn. Der ist gut, der ist auch noch nächste Woche gut zu lesen, ein über Merz. Aber für mich so mein Highlight der Woche war Gabriel Joran, Sohn zweier Profimusiker, der zum Klavierunterricht gezwungen wurde und dann aufgehört hat, es bereut hat und jetzt aber sich also wieder einen neuen Zugang gefunden hat zur Klassik und eine Text oder zwei Texte schreibt darüber, wie man klassische Musik heute also verstehen kann, wie man dann Zugang findet und was die eigentlich bedeutet und warum dieser ganze Dünkelquatsch sich den gar nicht geben muss.
Ja, ich bin genauso Fan davon. Eben, ich bin mit Klassik groß geworden ich weiß, was das in anderen Leuten auslöst. Und ich weiß auch nur, was es teilweise ausgelöst hat. War dieses alte Herrenmusik. Geht mir nicht auf die Nerven.
Richtig. Ja, es ist gar nicht. Ey. Wenn man ist es da, nicht. Seitdem ich das redigiert habe, höre ich da halt super aktiv rum und ziehe mir das rein.
Ja. Das ist ein Artikel für Leute, die schon immer gedacht haben, Filmmusik finde ich gut. Ich möchte ein bisschen tiefer rein, aber oh scheiße, Klassik lieber nicht. Dann kommt mir Bach über die Quere und dann wird es wieder langweilig. Ja. Die einen Zugang haben wollen und die sagen wollen, da will ich rein und ich will. Und was Gabriel halt macht, ist, das ist, er erklärt dir, dass Klassik hören nicht nur vom Hören kommt, sondern was mit Verstehen zu tun hat. Und man braucht dieses Verständnis, weil es eine Sprache ist, die man lernen muss. Total interessant.
Martin, mir kommt da gerade so ein Gedanke.
Ach jetzt, pass auf.
Wie wäre es denn, wenn du Gabriel nächste Woche einlädst zu deinem Podcast?
Jetzt sage ich dir mal was. Habe ich schon.
Mit einem Tusch ab. Rico Kim.
Ja, wann der Podcast dann kommt, weiß ich noch nicht, weil noch jemand dazwischen sitzt. Das verrate ich jetzt nicht. Aber mit Gabriel ist eine Aufnahme geplant und die wird garantiert grandios. Ich freue mich drauf.
Sehr gut.
Freue mich auch drauf. Ist ein toller Gesprächspartner. Ja. Freue ich mich drauf. Gut. Jetzt machen wir tatsächlich einen Cut. Auf Wiederhören. Tschüss, Rico.
Ciao, Martin.